Es ist eine wunderschöne Gegend, aber es ist schon doch sehr viel Gegend. Also es ist sehr, sehr stark. Doch etwas weit ab, würde man heutzutage denken, von allen Fernhandelsrouten. Aber damals, wirklich vor 2700 Jahren, ist da in Hallstatt quasi die Post abgegangen. Da war das schon so ein kleiner Nabel der Welt.
Ein kleiner Nabel der Welt. Treffpunkt der Eliten. Ein Ort, wo harte Arbeit, Reichtum und Luxus herrschten. Und dieser Ort lag und liegt ausgerechnet an einem malerischen Platz im österreichischen Salzkammergut. In Episode 41 von Gerstl und Marie haben wir bereits von Hallstatt, dem Salzbergwerk und dem spektakulären Gräberfeld dort erzählt. Anlässlich der zweiten Silbersammlermünze der Serie Das weiße Gold des Salzkammerguts sprechen wir noch einmal mit Carina Grömer und Georg Tiefengraber vom Naturhistorischen Museum in Wien über den Salzhandel vor knapp 3000 Jahren, zur Zeit der Hallstattkultur. Denn genau dazu wollen wir in dieser Folge nochmal tiefer graben. Und zwar wortwörtlich. Denn wieder einmal sind es die Gräber aus jener Zeit, die uns auch heute noch ganz viel zu erzählen haben.
Die Gräber, die erzählen uns was über die Gesellschaftsstruktur, die erzählen uns was über ja, Wertigkeiten, auch wie man sich gegeneinander repräsentiert hat, was auch wichtig war.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Wir erzählen Geschichten rund um Münzen. Und wie man sie vermehrt. Der Handel mit Salz brachte großen Reichtum für die Hallstattkultur, die ab etwa 800 vor unserer Zeitrechnung bis rund 450 vor unserer Zeitrechnung im heutigen Salzkammergut florierte. Das Wort Hall hat seinen Ursprung im Keltischen, kommt von Hala und bedeutet Salz. Der Luxus der prähistorischen Hochkultur war sehr eng mit dem weißen Gold und dem Handel damit verbunden.
Ja, also der Handel in Hallstatt ist natürlich selbstverständlich mal rund um das Salz. Und zwar sowohl schon ja, in der Bronzezeit als auch dann später in der Hallstattzeit und der Eisenzeit.
Carina Grömer koordiniert die prähistorische Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Sie und ihr Team forschen seit Jahren in den Ausgrabungsstätten in Hallstatt. Sie kennen Carina Grömer bereits aus einer früheren Folge dieses Podcasts.
Es sind sicher auch andere Dinge gehandelt worden, also zum Beispiel diese Speckproduktion, die in der Bronzezeit ja gemacht worden ist mit dem Salz. Also da hat man sich dann quasi auf mehrere Produkte dann auch ein bisschen verlassen. Aber ganz generell, natürlich ist das Salz das Hauptteil des Produkts, das von Hallstatt hinausgegangen ist, nach Norden, nach Süden, Südosten. Und was man alles so als Gegenhandel bekommen hat, ist eigentlich für uns das Spannende in der Archäologie. Weil wir sind in einer schriftlosen Zeit unterwegs mit unseren Forschungen. Das heißt, da gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen über irgendwelche Völker, über irgendwelche Könige oder Kriege oder Handelsregister oder was auch immer, wie man es dann später bei den Römern zum Beispiel kennt. Wir können nur mit dem arbeiten und argumentieren, was wir archäologisch finden, zum Beispiel in den Gräbern. Und das heißt, wir wissen sehr gut Bescheid über das, was quasi als Handelsware nach Hallstatt gekommen ist. Wir wissen, dass natürlich Salz das ist, was großteils aus Hallstatt woanders hingegangen ist. Aber leider dieses Endprodukt findet man ja dann nicht mehr, weil das ja konsumiert wird.
Das gehandelte Salz verliert sich also in den Mägen der Welt. Aber zeichnen wir doch nun gemeinsam mit Georg Tiefengraber, Spezialist für die Bronze- und Eisenzeit, kurz die Handelswege nach, die das Salz und seine Tauschgüter vor vielen, vielen tausend Jahren zurücklegten. Flüsse wie die Traun oder die Gosau spielten dabei eine wichtige Rolle.
Das sind teilweise naturgemäß Handelsrouten, die auch dann in späterer Zeit noch verwendet worden sind, weil sie sich topografisch, geografisch einfach anbieten, vor allem die Route nach Norden, die Traun entlang, war sicher ein Haupttransportweg. Dann gibt es eine Reihe von kleineren, etwa über die Gosau Richtung Salzburger Land und dann vor allem nach Süden, Südosten, über das Koppenkainestal ins Mitterdorfer Becken, weiter ins Enztal und dann in einen Bereich, in dem wir zum Beispiel wissen, dass in der Hallstattzeit eine sehr dichte Besiedlung geherrscht hat, entsprechende Menschenansammlungen, Menschengruppen vorhanden waren, die das Salz benötigt haben. Als Ware, als Konservierungsmittel, was auch immer, oder auch zum Weiterverhandeln. Das ist alles denkbar.
In der Hallstattkultur wurde Tauschhandel betrieben. Münzen setzten sich erst viel später durch. Gab es trotzdem schon so etwas wie ein Zahlungsmittel?
Es gibt immer wieder Gegenstände, die sozusagen als prämonetäres Zahlungsmittel in Betracht kommen. Und für die Hallstattzeit ist immer wieder angedacht worden, dass ein Gegenstand dafür verwendet worden sein könnte, nämlich Bratspieße. Große eiserne Bratspieße, sogenannte Oboloi. Und wenn Sie dann an den griechischen Raum denken, wie heißen dort kleine Münzen? Die Oboloi, die eben als Obolen bekannt sind. Also dort hat das auch einen gewissen Gegenwert.
Da es keine Aufzeichnungen gibt und wir uns um 800 bis 450 vor unserer Zeit in einer schriftlosen Epoche bewegen, bleibt unklar, wie viel Salz genau von Hallstatt aus in die nahen und fernen Gegenden transportiert wurde.
Man kann das grob abschätzen, modellhaft, wie viel da im Berg pro Woche, pro Tag vielleicht abgebaut worden sein könnte und dann eben weiter in den Handel gelangt ist. Wir wissen auf der anderen Seite nicht, ob das die Hallstätter selber waren, die den Handel betrieben haben, oder ob Personen von außen, Händler von außen gekommen sind, das Salz abgeholt haben. Beide Varianten sind denkbar, beide sind natürlich mit entsprechendem logistischen Aufwand verbunden. Bis zum gewissen Grad zeichnet sich aber, glaube ich, schon ab, dass gerade in der Hallstattzeit die Hallstätter selber, diese Salzherren, auch direkt am Handel beteiligt waren, den mitorganisiert haben.
Ganz wichtig ist auch zu sehen, was wir alles in Hallstatt selbst finden, was eben einen sehr, sehr weitreichenden Handel oder Kulturkontakte oder sonstige Beziehungen eben überhaupt symbolisieren. Und eins der Prunkstücke dafür ist wirklich ein Schwert mit Elfenbeingriff und mit Bernsteineinlagen. Und da gibt es jetzt die neuesten Untersuchungen dazu, wo wir genau wissen, wo diese Komponenten herkommen.
Das Schwert, das Carina Grömer da anspricht, ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, als der Bergmeister Johann Georg Ramsauer, Entdecker der mittlerweile weltberühmten Hallstatt-Gräberfelder, es bei Ausgrabungen fand. Das Schwert zählt zu den Prunkstücken der Schausammlung im Naturhistorischen Museum in Wien und thront in Saal 12 in voller Pracht in einer Vitrine. Aber was erzählt uns denn ausgerechnet ein Schwert über den Handel mit Salz? Georg Tiefengraber.
Das Interessante sind eben diese exotischen Rohstoffe, die hier montiert waren, angebracht waren, auf einem einheimischen Schwert, kann man sagen.
Dass Kostbarkeiten wie Elfenbein und Bernstein nach Hallstatt gelangten, zeugt von der enormen Reichweite der Handelsrouten, die sich eben dort kreuzten.
Da gibt es mehrere Überlegungen, wie das funktioniert haben kann. Wir wissen, zu der Zeit, im 7. Jahrhundert vor allem, war Elfenbein und Bernstein auch, aber Elfenbein vor allem in Mittelitalien verbreitet, ist eingehandelt worden aus Nordafrika, aus der Levante, also im östlichen Mittelmeerbereich. Und von dort aus gelangt das dann weiter bis in den inneralpinen Bereich offenbar. Und dieses Elfenbein ist natürlich ein sehr fragiler Rohstoff, mit dem man umgehen können muss. Und wir haben momentan eigentlich den Verdacht am ehesten, dass ein italischer Kunsthandwerker mit dem Rohstoff, vielleicht mit ein, zwei Elefantenstoßzähnen nach Hallstatt oder in diesen inneralpinen Bereich gekommen ist und hier Maßanfertigungen für diese eisernen Schwerter angefertigt hat, nach Geschmack der herrschenden Elite, die sich das auch leisten hat können, die damit ein Prestigegut gehabt hat, nach italischer, nach mediterraner Mode. Das trägt der Mann von Macht sozusagen zu der Zeit im Mittelmeerraum.
Am Beispiel des Schwerts lassen sich die weitreichenden Handelsverbindungen abschätzen. Einerseits wurde das Salz in alle Himmelsrichtungen transportiert. Die Handelsrouten erstreckten sich über weite Teile Mitteleuropas. Andererseits kamen Luxusgüter und exotische Rohstoffe über den Seeweg nach Europa und gelangten über Mittelitalien weiter nach Hallstatt. Der Bernstein kommt laut aktuellen Analysen der beiden Archäologinnen des Naturhistorischen Museums aus dem Bereich der polnischen Ostseeküste und das Elfenbein wahrscheinlich aus dem Sudan.
Das heißt, also mehr Welthandel anno dazumal ging dann nicht. Es ist natürlich klar, dass es nicht direkt kommt, sondern dass es immer so über Zwischenpositionen, Zwischenhandel geht. Aber trotzdem, also das ist schon sehr ordentlich. Und wir reden hier wirklich von einer Zeit vor 2700 Jahren. Und das Ganze eben kulminiert rund um diesen Ort in den Alpen, Hallstatt.
Die prähistorischen Hallstätter wussten ihren Reichtum gut anzulegen und in Form von Prestigegütern auch darzustellen und zur Schau zu tragen. Neben dem besprochenen Schwert wurden kostbare Schmuckstücke und auch filigrane Glas- und Prunkgefäße in den Gräbern gefunden.
Also es ist einfach ein ganz wichtiger Kreuzungspunkt, der dann aber darüber hinaus nicht nur das Salz wegschickt, sondern eben von außen verschiedenste Anregungen aufnimmt und die auch weitergibt in die anderen Richtungen. Also nur über diese Drehscheibe, kann man sagen, ist es dann erklärbar, dass beispielsweise im Südostalpenraum auf einmal auch Gegenstände zu der Zeit auftauchen, die sonst nur in Südwestdeutschland zu finden wären. Und das läuft alles deshalb, weil man in Hallstatt zusammenkommt. Dort gibt es offenbar einen großen internationalen Markt. Die Eliten verkehren wahrscheinlich auch dort.
Dass der Handel von, nach und in Hallstatt florierte, belegen auch Textilien, die auf ganz besondere Art und Weise gefärbt wurden. Und zwar mit Hilfe der Färbeschildlaus, erklärt Carina Krömer.
Das ist sehr interessant, weil dieser Farbstoff sicher auch so ein Luxusgut gewesen sein muss, ähnlich wie Elfenbein, weil das einfach auch eher in der mediterranen Zone vorkommt. Also man hat auch bei den Gegenständen, die irgendwie so mehr für den täglichen Gebrauch sind, wie eben Kleidung oder sonstige Textilien, auch sehr stark auf Luxus geschaut und hat sich das auch offensichtlich leisten können. Und selbst da hat man importierte, in dem Fall die Färbe, Insekten mit dabei gehabt, um sich das eben besonders toll zu gestalten. Das heißt aber auch, wenn man diese ganzen Luxusobjekte, die von weit her kamen, dass man die hatte, sagt uns ja auch was über diese Gesellschaft, die dort in Hallstatt war. Das heißt, da war nicht nur der Bergbau wichtig und dass man sich ernährt und dass man irgendwie lebt, sondern das war eine Gesellschaft, die wussten, was los ist in der Welt. Die wussten, womit man sich schmückt, was gerade so cool am Markt ist. Also auch wenn es inneralpin ist und so für uns heutzutage das alles so ein bisschen weit ab vom Schuss wirkt, wie wir es schon gesagt haben, das war schon eine Drehscheibe, wo so die Elite aus- und einging und sich dort auch niedergelassen hat und dort auch verstorben ist und auch begraben worden ist.
Niedergelassen in Hallstatt. Das Handelswesen selbst wiederum ist von Mobilität geprägt. Wie sieht es also mit für den Handel notwendigen Gegenständen wie Transportmitteln aus? Was erzählen die Gräber denn darüber?
Na, das schaut eigentlich sehr schlecht aus.
Ja, und auch irgendwelche Boote oder Schiffe,
auch Boote,
aus der
Schiffe
Zeit haben wir noch nicht entdeckt.
Nein, keine Fahrzeuge, keine Holzwegen. Das ist insofern bis jetzt auch noch nicht ganz klar, wie dann eigentlich das Salz abtransportiert worden ist. Es gibt verschiedene Modelle, Ideen, wie das funktioniert haben könnte, damit man gewisse Kapazitäten wegbekommt. Man kann auch immer Rückgriffe machen aus historischer Zeit, aus dem Mittelalter, frühen Neuzeit, wo eben dann auch Mengen überliefert sind, sodass man sich das grob hochrechnen kann. Viel anders kann es auch nicht funktioniert haben in der Urgeschichte. Aber es sind dann halt keine speziellen Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge, die man da finden würde, die irgendwo überliefert werden. Vielleicht kugelt da was im Hallstätter See herum, wahrscheinlich sogar. Aber das werden wir wohl so schnell nicht finden.
Vom Hallstätter See sind es rund 25 Minuten zu Fuß zu den Schaubergwerken, die von den Salzwelten betrieben werden. Ein Ausflug dorthin gehört zu den Dingen, die Touristen genauso wie Schulkinder in Österreich mindestens einmal gemacht haben sollten. Die Salzwelten wiederum sind eine Tochtergesellschaft der Salinen Austria, die bis heute Salz zutage fördern. Und das sichert zugleich auch den Fortbestand der archäologischen Arbeit von Georg Tiefengraber und Carina Krömer am Gräberfeld in Hallstatt.
Wenn die jetzt nicht Salz fördern würden in Hallstatt, dann wird es ja nicht mehr gemacht werden und dann könnten auch wir als Archäologen da gar nicht zu diesem archäologischen, kulturhistorischen Schatz dazu
steckt eine riesige Infrastruktur der Salinen dahinter, nur um das am Laufen zu halten.
Und das muss man auch sagen, dass bei den Salinen und bei ihrer Tochtergesellschaft, eben den Salzwelten, die eben diese Schaubergwerke betreiben, auch ein sehr großes Bewusstsein dafür da ist, was für eine historische Tiefe, worauf man da eigentlich sitzt und auch was für eine Tradition man da hat. Also die Partnerschaft zwischen den Salinen und uns, Naturhistorisches Museum, gibt es schon seit fast 100 Jahren. Das muss man sich auch mal vorstellen. Quasi wir Archäologen unterstützen eben quasi sowohl die Öffentlichkeit als auch die Mitarbeiter der Salinen zu verstehen, was man da eigentlich alles so vor sich hat. Und die Saline eben unterstützt eben die Tätigkeit der Archäologen, indem sie die Stollen eben zugänglich machen, indem sie uns helfen von der Logistik. Und das ist einfach eine wunderschöne Partnerschaft, die wir haben, ja, seit langer, langer Zeit.
Eine gut funktionierende Kooperation gibt es nun eben auch zwischen dem Naturhistorischen Museum und der Münze Österreich. Bis Herbst 2025 erscheinen insgesamt 3 20-Euro-Silbermünzen in der Serie Das weiße Gold des Salzkammerguts, die im Austausch mit den wissenschaftlichen ExpertInnen entstanden sind. Besonders hilfreich war da, dass auch das altehrwürdige Naturhistorische Museum längst digital fit ist. Heißt, die Fundmaterialien, die die Archäologinnen ausgraben, werden fotografiert, digitalisiert, katalogisiert. Es werden 3D-Scans angefertigt. Und so werden neue Medien für sehr, sehr, sehr alte Fundstücke genutzt.
Es war für uns als Archäologen eine sehr interessante Erfahrung, jetzt mit der Münze Österreich da zusammenzuarbeiten, um diese Münzen zu gestalten, also sich über diese Münzbilder und die Geschichte dahinter Gedanken zu machen und auch mit den Graveurinnen und Graveuren einfach, wie sowas entsteht, so eine Münze, und dass man da einfach beteiligt sein kann.
Sie sind jetzt gespannt darauf, wie die neue Sammlermünze zum Thema Handel in Hallstatt aussieht? Lange müssen Sie nicht mehr warten. Die 20-Euro-Silbermünze wird ab dem 6. November ausgegeben. Und auch hier gilt, ein Blick auf die Website der Münze Österreich unter münzeösterreich.at zahlt sich immer aus. Dort können Sie sich nämlich schon vor dem Ausgabetag ein Bild dieser Münze mit viel Geschichte und vielen Geschichten machen. Und jetzt?
Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal?
Mein Name ist Maria Dauruck. Ich bin Sachbearbeiterin und fachliche Teamleiter-Stellvertreterin in der Versandabteilung der Münze Österreich, dem Expedit.
Und was machen Sie da genau?
Ich organisiere und koordiniere die Online-Kundenaufträge vom Rechnungsdruck bis zur Versendung, Übernahme, Kontrolle und Buchung der Warenanlieferungen im SAP aus den verschiedensten Produktionsabteilungen gehören ebenfalls zu meinem Aufgabenbereich. Ich unterstütze auch den B2B-Versand in allen Belangen und ja, last but not least habe ich auch noch ein paar Bürotätigkeiten wie Bestellungen durchführen, Versandauswertungen für meine Vorgesetzten, Arbeitsprozesse schreiben, E-Mails bearbeiten und natürlich die Mitarbeit sowie die Umsetzung diverser Projekte.
Was muss man in Ihrem Job besonders gut können?
Man muss auf jeden Fall gut organisiert sein und man muss auch delegieren können, beziehungsweise auch das eine oder andere Mal improvisieren. Und vom Vorteil ist natürlich die Flexibilität oder Stressresistenz zu sein.
Wann wird es bei Ihnen im Job besonders stressig und wie bewahren Sie dann die Ruhe?
Also stressiger ist bei uns schon saisonbedingt auch. Also da unsere Kunden zu Ostern und zu Weihnachten sehr gerne Werte schenken. Dann gibt es auch aber Firmung, Dauer- und Hochzeitssaison. Die dauert immer von April bis Juni. Und zu diesen Anlässen überreichen unsere Kunden sehr gern mit ihrem Wunschtext gravierte Medaillen. Und das sind nicht gerade wenige, was da weggehen. Und die Ruhe versuche ich ganz einfach mir durchs Organisieren und das eins nach dem anderen abarbeiten zu bewahren. Gelingt naturgemäß nicht immer, aber sehr oft.
Was mögen Sie an Ihrer Arbeit am liebsten?
Eigentlich, dass kein Tag dem anderen gleicht. Und die tägliche Herausforderung, das ist genau das, was mir liegt und was mir Spaß macht.
Was ist Ihr Lieblingsort im Münzegebäude?
Ein Lieblingsort direkt habe ich eigentlich überhaupt keinen in diesem historischen Gebäude. Das gefällt mir so ganz. Also ich liebe es, da täglich hineinzugehen. Und so wie die Mitarbeiter alle und die Kollegen alle miteinander, dieses herzliche Umgang, das ist genau das, was mir gefällt. Und darum gibt es kein Lieblingsort für mich.
Worüber haben Sie sich zuletzt in der Arbeit so richtig gefreut oder worauf waren Sie besonders stolz?
Gefreut und stolz aber zugleich war ich eigentlich vor gar nicht langer Zeit, als mir meine Expeditkollegen und auch meine Kollegin das Vertrauen ausgesprochen haben.
In dieser Folge ging es um die Hallstatt-Epoche. In welcher Epoche hätten Sie denn gern gelebt?
Ne, leben, muss ich ehrlich sagen, hätte ich gar keiner wollen. Allein schon wegen der Errungenschaft und der Achtung einer Frau halt, die was ja nicht immer schön war, und der medizinische Fortschritt. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht missen möchte. Aber muss aber auch sagen, so am Ball zum auf der Rokokozeit tanzen, das würde mir schon ganz gut gefallen. Oder ein Weilchen im Mittelalter, ja, in so einem Kräutergarten eines Klosters herumgatteln und danach halt das eine oder andere, die Salbe und die Kturen herstellen, das wäre schon was für mich, das hätte man schon sagen.
Das war Folge 54 von Gerstl und Marie. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei waren und mit uns in der Vergangenheit der eindrucksvollen Hallstattkultur gegraben haben. Hat Ihnen gefallen, was Sie gehört haben? Dann empfehlen Sie diese Folge gerne weiter. Und wenn Sie möchten, hinterlassen Sie uns einen Kommentar, eine Anregung, eine Bewertung in den Interaktionen. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnieren Sie Gerstl und Marie in Ihrer Podcast-App. In 2 Wochen geht es weiter. Dann spricht Andrea Lang von der Münze Österreich mit dem Experten Philipp Newman von Metals Focus über das Anlegen und den internationalen Edelmetallmarkt. Bis dahin genießen Sie den Herbst. Baba und auf Wiederhören.
Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
Produktionsleitung Jeanne Drach. Konzeption Jeanne Drach, Anna Mur und Andrea Lang. Redaktion Livia Heiß und Anna Mur. Gesprochen von Anna Mur. Postproduktion Katharina Ballern.
Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!